Guten Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich möchte heute über ein durchaus heißes Thema sprechen, was mir vor allem die letzten Wochen stark bewegt hat, was mir auch über die Jahre immer wieder mal bewegt. Und zwar soll es über den Heiligen Geist gehen. Oh, vielen Dank. Wir haben bei uns im Liederbuch auch ein paar Lieder drin. Ich habe vorhin nochmal mit meiner Frau gesprochen, welches dieses eine Lied war, wo ich gesagt habe, das passt theologisch nicht so gut. Aber dann hat sie gesagt, ja, das findet sie schnell raus, weil die Seiten hat sie zusammengeklebt, dass man es nicht mehr singen, also dass sie es nicht spielen kann. Ja. Jetzt sind wir natürlich keine Gemeinde, die jetzt irgendwo Liederbücher zensiert für euch. Warum? Weil wir denken, dass jeder von euch in der Schrift lesen sollte, dass er alles, was er liest, einfach auch aufnehmen sollte und nicht darüber hinaus denken sollte, als das, was da geschrieben steht. Und auch das prüfen sollte, was in jedem Lied, was in jedem Artikel, was in jeder Predigt vorkommt. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles und das Gute haltet fest. Und 1. Korinther 4, Vers 6. Ich möchte euch gerade mal vorlesen. Weil ich denke, das sind zwei so Grundsätze, die sollten wir festhalten. So schreibt der Paulus, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Erinnern wir uns, was da das Problem war? Ja, ich bin getauft von dem. Und das ist ganz wichtig, der einen getauft hat und so. Na, sagt das Wort Gottes gar nichts drüber. Da. Und ich denke auch bei diesem Thema, Heiliger Geist, das ist heute so ein Thema, weil das lässt sich natürlich trefflich, sage ich mal, verkaufen. Und du sagst, hey, dir fehlt bloß noch diese Fülle mit dem Heiligen Geist. Du musst dafür beten. Bet zu ihm, er gibt dir die Kraft. Das zieht Menschen unglaublich an. Du kannst ganze Säle füllen, weil jeder will geheilt sein vom Heiligen Geist, jeder will erfüllt sein vom Heiligen Geist, gefüllt vom Heiligen Geist, weil er dann eine Kraft hat, die er sonst einfach nicht hat. Und wir merken schon, da ist ziemlich viel vermischt, Wahres mit Unwahrem, was die Bibel einfach nicht so sagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, und das haben wir schon lange gedacht, und ich habe es endlich einmal geschafft, ich habe wirklich die letzten Wochen das Thema auch immer wieder bewegt, euch einmal da vom Wort Gottes her das zu erschließen, was das Wort Gottes da sagt und was es eben auch nicht sagt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin über eine Stelle gestolpert in Lukas 11, die lesen wir nachher vor, aber dass wir uns einfach jetzt mal nacheinander Fragen stellen. Wer ist der Heilige Geist? Wer? Es gibt ja diese Lehre der Dreieinigkeit. Vielleicht erinnert ihr euch, wir sind groß geworden, die meisten von uns in der katholischen Kirche, da ist das auch, die Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird auch oft genug gesagt, auch in der Schrift, gell? Wir werden auch aufgerufen, Jünger zu machen und sie zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was wir auch tun. Aber wer ist jetzt der Heilige Geist? Und wie nähere ich mich ihm? Oder was ist mit ihm? Wo ist er? Wann kam er zu den Menschen? Und so weiter. Und die Fragen hoffe ich, dass ich die heute beantworten kann. Gehen wir zuerst mal in etwas Grundsätzliches rein. Johannes Evangelium, da steht sehr viel über den Geist Gottes. Johannes 4, Vers 24, das ist die Szene, der Kontext, immer ganz wichtig, wenn ihr etwas lest in der Bibel, dass ihr immer dran denkt, in welchem Zusammenhang ist das geschrieben. Und der Zusammenhang ist hier, der Herr Jesus unterhält sich mit der Samariterin. Johannes 4, Vers 24, da heißt, er unterhält sich mit ihr. Ich lese mal ab Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist. Das ist schon mal eine feste Aussage, die so dasteht. Gott ist Geist. Und wenn jemand zu Gott kommen will, dann kann er nicht einfach in seinem Fleisch zu ihm kommen. Und es macht alles absurd, wenn ein Mensch irgendwie probiert, mit dem, was er tut, irgendwie sich Gott nähern zu können. Das heißt, mach gute Werke, schreib's auf. Und am Ende wirst du mit Gott argumentieren können, ich habe ja viel mehr gute Werke getan als schlechte und deswegen lass mich in deinen Himmel. Völlig unsinnig. Weil Gott ist Geist. Ja. Und die ihn anbeten wollen, die also in Gott die Position rücken wollen, die ihm gehört. Zu ihm reden wollen, mit ihm, ja, ihn anbeten. Die müssen das in Geist und Wahrheit tun. Mir ist das ganz krass nochmal aufgefallen, als ich am Mittwoch auf dieser Beerdigung von meinem Onkel war, da in Pforzheim, meiner alten Heimat, wo ich bis 9 Jahren gelebt habe. Ich kenne meine Verwandtschaft, ich weiß, dass von den meisten weiß ich es direkt, dass sie mit Gott nichts am Hut haben. Aber alle haben dieses Vaterunser, wo da gebetet worden ist, vorgebetet worden ist von dem Pfarrer, das war evangelische Beerdigung, die konnten es alle mitsagen. Das war so ein richtiger vor sich hin murmeln. Jeder hat es irgendwie gesagt, oder ziemlich viele, sagen wir mal so. Ich habe nicht umgeschaut. Aber es waren so echt 60 Leute, würde man sagen, die Mehrzahl hat es so mitgemurmelt. Und das ist mir irgendwie so krass gekommen, das ist nicht die Wahrheit, was sie da sagen. Die sagen das halt, weil es sich gehört. Ja. Und so kannst du Gott nicht nahen. Du kannst Gott nur nahen in Geist und Wahrheit. Wir kommen noch drauf, was das genauer heißt. Reden wir über Gottes Geist. Und da müssen wir eine Stelle aufschlagen in Römer 8, wo Paulus sehr viel über Gottes Geist sagt. Über den Heiligen Geist sagt. Ich lese ab Vers 8. Da geht es nochmal drum, das was ich gerade eben schon erwähnt habe. Du musst in Geist und Wahrheit anbeten. Vers 8. Die aber, von Kapitel 8, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also wenn du im Fleisch Gott anbeten willst, das geht nicht. Du kannst Gott so nicht gefallen, egal was du tust. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, Paulus schreibt hier zu den Gläubigen in Rom, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir haben ja in einem Vers, in Vers 9, dreimal die Rede vom Geist. Dreimal das gleiche Wort. Pneuma. Können wir ja unter Physik, Pneumatik. Geist. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich habe mir hier mal so eine kleine Aufstellung gemacht, erinnert mich an meine Schulzeit. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, wie das heißt in Mathe, keine Ahnung.
Transitivität.
Bitte?
Transitivität.
Transitivität, danke. Okay, nach dem Wort habe ich heute früh gesucht, ihn habe es einfach nicht gefunden. Gell? Also wenn A gleich B ist, also wirklich gleich, und B gleich C, dann muss A auch gleich C sein. Transitivität, danke, das merke ich mir jetzt für den Rest meines Lebens hoffentlich. Nein, danke, das ist gut. Ich, heute früh, als ich damit nochmal mit beschäftigt habe, mit dem Thema, da war es zu früh, um dich anzurufen. Und genau das sehen wir hier. Transitivität. Dreimal Geist, definitiv vom Heiligen Geist die Rede. Und wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt und wenn jemand Christi Geist nicht hat, das heißt, die werden miteinander verwendet und bedeuten das Gleiche. Also wenn man vom Heiligen Geist redet, kann man auch davon reden, dass man von Gottes Geist redet. Wenn man von Gottes Geist redet, kann man davon reden, dass es Christi Geist ist. Ist alles der gleiche Geist. Könnt ihr, vielleicht nehmt ihr das mal so durch und wenn ihr da mal so Briefe lest, dann kommt er genau auf das immer wieder. An vielen Stellen ist es genauso beschrieben, bloß hier ist es natürlich wunderbar in einem Vers zusammengefasst. Ja, echt wunderbar. Wirklich gut für uns. Ich lese noch weiter. Ist aber Christus in euch, wie? Durch Christi Geist. Durch den Geist. So ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wer ist es? Der Gottesgeist hat Jesus aus den Toten auferweckt. So wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, ein Mensch ohne den Geist Gottes, sagt die Bibel, der ist tot. Also lesen wir nochmal im Epheserbrief auch, Kapitel 2. Epheserbrief steht was Ähnliches. Da schreibt der Paulus an die Epheser, die gläubig waren, auch euch, die ihr tot wart, in Vergehungen und Sünden. Jetzt leben die aber noch körperlich. Also wie ist es gemeint? Geistlich tot. Also sie haben keine Verbindung zu Gott. Und jeder Mensch ist übrigens auch ein dreieiniges Wesen. Nummer eins, wer weiß es? Körper, Seele, Geist. Redet die Bibel genauso davon. Und wenn ein Mensch geistlich tot ist, hat er ein Problem. Weil er ist getrennt von Gott. Und im Fleisch, mit seinem Körper allein, kann er Gott nicht gefallen. Und jetzt nimmt Paulus hier ein wunderbares Bild her. Nämlich das Bild, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Fleischlich gestorben. Und er sagt, und Gottes Geist hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wenn Gott das tun kann, einen Menschen wieder zum Leben erwecken, seinen eigenen Sohn, dann kann er das auch an euren fleischlichen, sterblichen Leiber tun. So sind wir nun, Brüder, Vers 12, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das tut er mal, einfach mal so nebenher mithören. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist die Voraussetzung, dass du ein Kind Gottes bist, dass du dich vom Geist Gottes leiten lässt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, dem wir rufen, aber Vater. Und der Geist selbst, also welcher Geist? Der Geist Gottes, Christi Geist, der Heilige Geist, selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist das Schöne. Weißt du, wie kannst du dir sicher sein, dass du Gott gehörst? Naja, dein Geist hat diese enge Verbindung jetzt mit Gottes Geist. Du bist plötzlich lebendig. Du hast diese lebendige Verbindung zu Gott. Und das weißt du. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi und so weiter. Also ganz wichtig, Heiliger Geist ist Gottes Geist, ist Christi Geist und er wohnt in uns. Ganz entscheidende Geschichte. Interessant ist, was der Herr Jesus selber dazu gesagt hat. Weil das, was wir hier im Römerbrief gelesen haben, das wird uns vom Herrn Jesus selber angekündigt. In Kapitel 14 vom Johannesevangelium, wer will, kann es aufschlagen, ansonsten ich lese auch, das sind jetzt einzelne Verse, die ich immer wieder mal zitiere. Ich werde sie immer vorlesen. Der redet davon, dass er sich offenbaren will. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, wer ist wir? sein Vater, Jesus Christus, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wow, oder? Das heißt, wenn du Jesus Christus aufnimmst, wenn du wirklich Gott suchst und willst, dich ihm unterordnen, ihm gehören, dann kommt Gott Vater und Gott Sohn und machen Wohnung in dir. Und wie? Durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Das ist eine Riesenwahrheit. Epheserbrief redet der Paulus von einem Geheimnis, was verborgen war, weil das war im Alten Testament eben nicht so. Da hat Gottes Geist in verschiedener Art und Weise gewirkt. Es gab einige Menschen, die hatten Gottes Geist auch durchgehend, so wie David. Aber das Übliche war, dass Gottes Geist gekommen ist und gewirkt hat auf jemanden, der konnte sich auch gar nicht wehren. Als Saul, als er da geweissagt hat. Oder Gottes Geist hat auch gewirkt an Menschen aus den Nationen, damit das Volk Israel wieder zurückkehren konnte. Und so gibt es viele Beispiele für Gottes Geist im Alten Testament. Aber dieses Geheimnis, Gott in uns und dass alle, die Gottes Geist haben, in einem Leib zusammengefasst sind, das war ein Riesengeheimnis und das ist erst zu Pfingsten offenbar worden, das ist erst offenbar worden, als der Herr Jesus Christus geoffenbart worden ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das festhält. Noch ein Vers, der das so ein bisschen noch unterstreicht, in Kolosser 1, Vers 27, es gibt viele Verse davon, aber ich denke, es ist ganz gut, jetzt nicht alle vorzulesen, sondern so ein paar, die das richtig explizit aussagen. Es ist das Geheimnis, Vers 26, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen, also den Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, jetzt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Christus wohnt in einem Menschen durch den Heiligen Geist. So wie es Jesus gesagt hat, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung, bleibende Wohnung, versiegelt mit dem Heiligen Geist, lesen wir an einer anderen Stelle. Wir lesen noch in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19, dass unser Leib plötzlich ein Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. Also Gott selber wohnt in uns. Und wir sehen, wenn ich das jetzt so sage, immer A ist gleich B, B ist gleich C und dann ist A gleich C. Das wird ja gegenseitig von allen dasselbe gesagt. Ja. Historisch gesehen, wann ist da der Heilige Geist gekommen? Gut, wer weiß es, wann ist historisch gesehen der Heilige Geist gekommen? Also bleibend, dass er bleibend auf der Erde in den Gläubigen ist. Wer weiß das? An Pfingsten, richtig. Und was für eine Voraussetzung musste erfüllt sein, dass der Heilige Geist kommt? Jesus musste aufgenommen in Herrlichkeit sein. Also das war eigentlich richtig, also das ist auch richtig. Aber er musste aufgenommen in Herrlichkeit sein. Und dann würde der Vater den Geist senden. An anderen Stelle heißt Christus den Geist senden. Ist das ein Widerspruch? Nein, weil Jesus hat auch gesagt, er wird den Vater bitten und der Vater wird ihn senden. Weißt du? Und Jesus und der Vater sind eins. Johannes 10. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist das kein Widerspruch. Und sie würden ihn senden und dadurch würden sie beide, Jesus Christus und Gott Vater, Wohnung machen in den Gläubigen. Und damit es jeder gesehen hat, dass wirklich das passiert ist, dieses Wohnung machen, ist dieses Ereignis passiert an Pfingsten. Das passiert natürlich heute nicht mehr. Wir reden nicht, wir haben keine Feuerzungen über uns, wenn sich jemand bekehrt. Wir haben auch kein Sprachenreden, wenn sich jemand bekehrt, obwohl es manche behaupten. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das festhalten. Also historisch gesehen war die Voraussetzung, Jesus musste weg sein, musste verherrlicht sein, hat er seinen Jüngern auch so gesagt, und dann würde der Geist kommen. Thomas hat die Stelle heute früh vorgelesen im Johannesevangelium, da, wie gesagt, da auch sehr viel davon drinsteht. In 7, Vers 39, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war, die Voraussetzung. Und er würde den Geist senden. Ja. Genau. Wie ist es denn mit diesem einen Lied, wo ich gesagt habe, wo ich meine Frau gebeten habe, was für ein Lied ist das? Und sie gesagt hat, weiß ich schon, weil das habe ich zusammengeklebt, aber sie muss es dann doch eine Weile suchen. Da wird zum Beispiel gesagt, komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Also ich spreche den Heiligen Geist an. Hat jemand eine Ahnung? Gibt es eine Bibelstelle und welche ist das, wo wir den Heiligen Geist direkt ansprechen? Gibt es eine Bibelstelle? Wer weiß das? Ihr sagt nein? 100%? Nee. Mir ist, kostet 100 Liegestützen, wenn ihr es nicht wisst. Ja. Das sagt man.
Lukas.
Bitte?
Lukas, den Heiligen Geist bitten.
Das ist die Stelle, da kommen wir jetzt drauf. Das ist die Stelle, die ich vorhin gesagt habe. Okay, den Heiligen Geist bitten. Ist das okay? Sonst noch jemand an der Stelle, die annähernd ist? Okay, jetzt wird es knapp mit euren 100 Liegestützen frei, gell? Wenn wir die Stelle jetzt aufschlagen. Gell? Das machen wir jetzt mal. Wir schlagen Lukas 11 auf. Keine Angst. Lukas 11. Um was geht es denn in Lukas 11 hauptsächlich? Wer weiß das auswendig? Gut, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Also vielleicht weiß es jemand. Da geht es um Gebet. Da geht es um Gebet. Ja? Ab Vers 1, 11 Vers 1, lehre uns beten, und dann wird das Vater unser gesagt. Und dann geht es weiter. Und er sprach zu ihnen, und dann erzählt er das Gleichnis. Jemand hat einen Freund. Dann kommt ein Gast. Und dann sagt er, hier, Mitternacht, sagt er, steh auf, hilf mir, ich brauche Brot und so weiter. Schon allein um seine Unverschämtheit willen würde er aufstehen. Also er tut quasi das Gebet, man soll inbrünstig beten, man soll beten, dass man glaubt, dass es passieren wird. Man soll Gott bitten, im Vertrauen, dass er einem das Gebet hören wird. Und das ist das ganze, der ganze Zusammenhang. So, und jetzt, ich lese mal im Zusammenhang. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Vers 12. Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Also das ist das Bild, wenn der Simeon zu seinem Papa geht, zum Tobi, und er erbittet was von ihm. Das sagen wir manchmal so als Opa und Oma. Ah, Tobi ist viel zu weich da, gell? Warum? Ein Vater, so waren wir auch, als wir Vater und Mutter waren. Jetzt nicht mehr so, Rebecca. Jetzt bist du erwachsen. Na, also man hat das Herz wird weich, wenn einen die Kinder bitten, oder? Und man wird, wenn ein Kind etwas bittet um ein Ei, dann wird man ihm doch nicht einen Skorpion geben. Das ist einfach das Beispiel, wo Gott uns das sagt. So, und in diesem Zusammenhang mit Gebet sagt hier Gottes Wort, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also, wenn man um den Heiligen Geist bittet, da sind jetzt zwei Aspekte drin. Wen muss man dann bitten? Den Heiligen Geist? Den Vater. Ganz wichtig. Und das ist die allernächste Stelle. Also mehr, etwas Näheres gibt es nicht. Also ich habe Glück gehabt mit dem 100 Liegestützen. Herbert macht's. Nee, Spaß. Nee, aber wirklich, halt mal fest. Es gibt keine Stelle, wo der Heilige Geist direkt angesprochen wird. Es gibt keine Stelle, wo man direkt zum Heiligen Geist betet. Es gibt keine Stelle, wo der Heilige Geist direkt geehrt wird. Und deswegen mag ich das Lied nicht. Also, ihr könnt selber nochmal lesen und versucht selber aus Gottes Wort da mal zu prüfen. Das wäre wahnsinnig wichtig. Weil wir werden heute in der Gesellschaft, in der christlichen Gesellschaft überschwemmt mit solchen Aussagen. Bete zum Heiligen Geist. Du hast noch nicht die Sprache, die Sprachenrede. Du musst beten. Bekehrt hast du dich. Bete noch, dass du den Heiligen Geist bekommst. Aber hallo? Ist ein Problem? Ist ein großes Problem. Weil ich darf nicht über das hinausdenken, was geschrieben steht. Und das steht nirgendwo im Wort Gottes geschrieben. Und genau das würde ich dann tun, wenn ich das machen würde. Deswegen gefällt mir das Lied auch nicht. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass es euch nicht gefällt, weil es mir nicht gefällt, sondern überprüft es selber, das Lied 428. Und vielleicht andere Lieder auch, ich weiß es nicht. Aber wir sollen selber im Wort Gottes so fest werden, dass wir ein geistliches Gewicht bekommen, Epheser 5. Dass wir ein geistliches Gewicht bekommen, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geblasen werden können. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Du kannst in der Gesellschaft heute nicht bestehen und auch nicht für Gott bestehen, fürs Evangelium bestehen, wenn du dich im Wort Gottes nicht auskennst. Lies das Wort regelmäßig. Mach's. Versuch Dinge, die du nicht verstehst, zu verstehen. Bitt Gott, dass er dir wirklich da ein Geist des Verständnisses auch gibt. Was ist jetzt damit gemeint? Naja, wenn es jetzt heißt, wir sollen den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist gibt denen, die ihn bitten. Ja. Was ist damit gemeint? Naja, das kann zwei Dinge bedeuten. Einmal, die Jünger haben eine ganz klare Aussage vom Herrn Jesus bekommen und sie waren da total erstmal entnervt, sage ich mal. Wirklich, die waren fix und fertig, als der Herr Jesus zu ihnen gesagt hat, er wird von ihnen weggehen. Die waren 3 Jahre mit ihm zusammen, die haben alles aufgegeben, ihren Job aufgeben, alles. Und plötzlich sagte er, er geht weg. Die waren fix und fertig. Und im gleichen Zusammenhang sagte ihnen aber, dass er ihnen den Geist schicken wird, wenn er verherrlicht ist. In diesem Zusammenhang. Verstehst du? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Jünger sind weg, der Herr Jesus ist weg und die Jünger sind auf diesem Berg und dann heißt es, sie waren alle in einem Raum zusammen. Könnt ihr euch vorstellen? Verstehst du? Er hat es gesagt, es ist nochmal in Apostelgeschichte im Kapitel 1 gesagt worden, bleibt in Jerusalem, bis er von dieser Kraft, diese Kraft empfangen hat, aus der Höhe. Kennt ihr die Stelle, als Herr Jesus in den Himmel auffährt, sagt er das seinen Jüngern noch einmal? Und die Jünger gehen dann da in diesen Raum, die sind alle zusammen. Ja, warum sind die alle zusammen? Warum ist nicht ihr? Ja, weil sie irgendwo ohne den Herrn Jesus waren. Und der Geist war noch nicht da. Also Angst, Furcht, was wird geschehen? Was machen die anderen? Die haben Jesus gekreuzigt, was werden sie mit uns machen? Wo ist Jesus, der uns beschützen kann? Wo ist Jesus, der uns Leitung gibt, Führung gibt? Im Himmel. Wo ist das, was er gesagt hat? Bitten wir dafür. Bitten wir Gott, dass das, was er uns versprochen hat, auch eingehalten wird. Das ist der erste Aspekt von dem Vers. Der zweite Aspekt ist, was bedeutet denn, wenn der Geist Gottes in einem Menschen wohnt? Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, als dass dieser Mensch sich selber aufgegeben hat. Und gesagt hat, Herr, ich kann nicht ohne dich leben. Ich bin ein Sünder. Wie soll ich vor dir bestehen können? Ich nehme das Opfer von dem Herrn Jesus Christus am Kreuz an, dass er die Sünden für mich getragen hat. Und bitte ihn und red mit ihm. Die ihn suchen, werden ihn finden. Die nach ihm rufen, von denen lässt er sich erhören. Und was passiert dann? Ohne den Geist Gottes kann ein Mensch sich nicht bekehren. Also kommt der Geist Gottes. Und wenn ein Mensch das wirklich ehrlich meint, dann wird Gott kommen mit seinem Geist und wird ihn überhaupt erst fähig machen, diese Entscheidung treffen zu können. Weißt du? Wenn ein Mensch geistlich tot ist, also tot, geistlich, ein Toter, ich sage immer dieses Beispiel, das hat der Jimmy Carter immer erzählt, was bedeutet denn tot? Wenn jemand körperlich tot ist, also ich esse, ich habe mehrere Lieblingsspeisen, Aber wenn du so Grillen tust, also ich habe jetzt zwar mit dem Fleisch so ein bisschen abgesagt, aber mehr so Putenfleisch, aber dann so feiner Geruch im Mund oder die Nase steigt, boah, super, oder so Händelwagen, gell? Gehst dran vorbei und du hast vorher zwar keinen Hunger gehabt, aber wenn du dran vorbeigehst, hast du plötzlich Hunger, gell? Das kannst du, kannst doch mal toten ein Händel hinhalten, ein wunderbar duftendes Händel. Was wird der Tote machen? Nichts, er ist tot. Kann nicht mehr riechen, funktioniert nicht. Wenn jemand geistlich tot ist, geistlich gesehen tot ist, du kannst dem wunderbar das Evangelium erklären. Und das erklärt auch, wenn ihr manchmal euch Mühe gebt, ohne Ende, jahrelang, jemand immer wieder das Evangelium zu sagen oder zu bringen oder Literatur vorbeizubringen, Kalender vorbeizubringen. Und manchmal ist man frustriert, oder? Ja, aber da könnt ihr nichts dafür. Ihr seht etwas, weißt du, Gottes Wort, ihr seht etwas. Aber Gottes Geist ist notwendig und er wird kommen. Ihr betet ja dafür auch. Der wird kommen und dann wird der Tag kommen und dann wird derjenige oder diejenige sich daran erinnern, was ihr vielleicht erzählt habt und das wird ein Baustein sein. Das ist schon Same, weißt du? Und kommt der Geist Gottes und dann ist es möglich, dass er sich dafür oder eben auch dagegen entscheidet. Das ist möglich. Aber erst dann. Aber so ist dieser Vers auch zu verstehen. Wenn jemand wirklich Gott nachfolgen will, was heißt denn das? Ja, der Heilige Geist hält Einzug. Gott, Vater und Herr Jesus Christus halten Einzug in ihm und machen Wohnung in ihm. Und insofern ist dieser Vers so auch durchaus zu verstehen. Ja. Aber nicht, auf keinen Fall so, dass man einfach, wie soll ich sagen, eine unpersönliche Kraft bekommt oder so. Weißt du, das funktioniert so nicht. So beschreibt es Gottes Wort nicht. Ja. Ja, wie kann jetzt jemanden Geist Gottes bekommen? Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Und da gibt es diese wunderschöne Stelle im Johannesevangelium, in Kapitel 3 vom Johannesevangelium. Die meisten kennen schon die Stelle. Als der Nikodemus, dieser Pharisäer, in der Nacht zum Herrn Jesus kam. Warum kam er in der Nacht? Naja, wir wissen, der Herr Jesus hat Wunder getan. Die Pharisäer, denen hat es gar nicht so gut gefallen und die Schrift, also Schriftgelehrten, dass hier jemand ihnen die Vormachtstellung wegnimmt. Das hat ihnen gar nicht gut gefallen. Ja. Deswegen haben sie ihn eigentlich abgelehnt. Deswegen haben sie relativ schnell auch, nachdem Wunder getan worden sind und die Menschen ihm nachgefolgt sind, entschieden, dass sie ihn umbringen wollen. Verrückt, oder? Obwohl er eigentlich der verheißene Messias war. Und deswegen, dieser Nikodemus war aber jemand, der hat Interesse gehabt, der wollte mehr wissen, und der kommt zu ihm in der Nacht, damit die anderen Pharisäer und Schriftgelehrten ihn nicht sehen und ihn vielleicht rausschmeißen aus der Synagoge. Da haben sie Angst gehabt, hat er Angst gehabt. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, dass er eine direkte Frage gestellt hat, aber Jesus hat ihm eine Antwort gegeben auf eine Frage, die er gar nicht gestellt hat. In Vers 3, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wenn er wahrlich, wahrlich gesagt hat, dann unterstreicht es die Wichtigkeit von dieser Aussage, die jetzt kommt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, Nikodemus versteht es nicht. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also versteht sehr wohl, dass damit etwas total Neues entstehen muss. Eine zweite Geburt. Das hat er so verstanden. Er hat es aber bloß nicht ganz verstanden. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, wahrlich, wieder, ich sage dir, wenn ja jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es gibt zwei Möglichkeiten von Geburten in der Welt. Einmal die fleischliche Geburt. Jeder von uns ist geboren worden. Aber was aus dem Fleisch kommt, kann nur Fleisch werden. Aber ein Mensch muss, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können, auch geistlich wiedergeboren werden. Das ist wie eine Geburt von einem Baby. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich ein junger Christ war, habe ich viel Unsinn gemacht und oftmals, bildlich gesprochen, in die Windeln gemacht. oder Sauerei angestellt oder was auch immer. Das weiß er nur sehr gut. Und ich kann mir sehr, sehr gut nachvollziehen, wie ich mit der Zeit erwachsener geworden bin, geistlich. Also dieses geistliche neue Leben, was Gott schenkt, das ist wie eine neue Geburt. So, und jetzt ist ganz wichtig, wie geschieht die? Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Weißt du? Wir wissen nicht, warum plötzlich ein Mensch interessiert ist am Glauben. Wissen wir nicht. Ich kann mich an zwei Begebenheiten erinnern, als ich noch nicht gläubig war, wo ich plötzlich Interesse an Gottes Wort hatte. Wo ich angefangen habe, eine Bibel, die bei meinen Eltern im Regal stand, aufzuschlagen und zu blättern. Da war kein direkter Anlass so. Weißt du? Nicht ein logischer Anlass. Es war Gottes Geist, hat mich berührt und ich habe Interesse bekommen. Aber ich habe abgelehnt. Und so gab es noch einmal eine Situation. Aber in dem Moment, wo Gott mich nochmal angesprochen hat, durch seinen Geist, wo ich ihn angenommen habe, da hat sich in meinem Leben etwas verändert. Ich habe plötzlich nicht anders ausgeschaut, sondern ich habe mich innerlich verändert. Es war eine innerliche Neugeburt. Wisst ihr? Gottes Geist hat Einzug in mir gehalten. Der Vater und der Sohn haben Wohnung in mir gemacht. Und das ist wie im Wind auch. Ich würde jetzt nicht wissen, dass da draußen Wind ist. Ziemlich starker Westwind, würde man sagen, 2 bis 3 Beaufort als alter Surfer. So, reicht nicht zum Surfen, Windsurfen. Aber ich sehe das an der Fahne. Wenn die Sträucher oder Bäume Blätter hätten, könnte ich das am Baum sehen. Weißt du? Das ist genau das, was der Herr Jesus hier sagt. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt. Von Gott. Und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, wir sehen die Auswirkungen von einer Wiedergeburt an dem Menschen. Der benimmt sich plötzlich anders. Er ist plötzlich freundlich, wo er vorher vielleicht unfreundlich war. Er hat plötzlich grundsätzlich ein sanftmütigeres Herz als vorher, wo er vielleicht vorher ein cholerischer Mensch war. Und so verändert Gott. Weil plötzlich Vater und Sohn Einzug gehalten haben. Und das ist genial. Wie bekomme ich den Geist Gottes? Indem ich das Wort Gottes höre oder gesagt bekomme, dafür steht das Wasser hier übrigens gar. Das ist wie so ein Same, was reingeschmissen wird in einen Menschen. Und durch den Geist Gottes, der einen Menschen berührt. Das heißt, wenn du einen Herrn Jesus noch nicht kennst, wenn du nicht mit Sicherheit sagen kannst, dass du einen Herrn Jesus kennst, und du bist jetzt angesprochen, oder es kommt der Zeit, wo du angesprochen sein wirst, dann nütze diese Zeit. Und red mit unserem Herrn und Gott. Und nimm ihn an in deinem Leben. Wer weiß, ob diese Möglichkeit nochmal kommen wird. Weil, und das ist eine Stelle, die im Johannesevangelium wieder steht, wir sehen, da steht sehr viel über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, weißt du, der überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und für ein Gericht. So lesen wir es in Kapitel 16, Vers 8 bis 15. Das ist die Stelle, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, dass er gehen wird. Und dass aber sie einen Begleiter bekommen werden, einen Fürsprecher, einen Beistand, den sie dringend gebraucht haben. Und dann sagt er, und wenn er gekommen ist, das ist ab Vers 8, 16, ab Vers 8 im Johannesevangelium, wird er die Welt, also die Menschen, die ihn nicht kennen, überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht, aber weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Geist Gottes überführt die Menschen erst möglich, ihnen aufzuzeigen, dass so, wie sie jetzt beieinander sind, Gott nicht gegenübertreten können. Das macht der Heilige Geist. Er macht die Menschen bereit, zu erkennen, was auch Jesus getan hat. Dass der Fürst dieser Welt, Satan, durch das Werk von Jesus am Kreuz gerichtet ist. Wisst ihr? Und das kann ein Mensch verstehen, nicht im theologischen Detail, ganz sicher nicht. Ich habe gar nichts verstanden, so richtig. aber ich habe mein Leben im Herrn übergeben. Und das wusste ich. Ab jetzt gehöre ich ihm und möchte mit ihm leben. Und das war das Entscheidende dabei. Das Schöne ist, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Weißt du, wenn Gott Wohnung in uns macht mit seinem Sohn, dann ist das für immer. Das lesen wir im Epheserbrief. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Oder Johannes 5, wer ihn annimmt, der ist aus dem Tod in das Leben übergegangen, in das ewige Leben. Weißt du, eine Geburt ist nicht rückgängig zu machen. Es sind viele, viele Bilder und Aussagen, dass das eine Sache ist, die für immer gilt. Ja. Du bist für immer Gottes Kind. Du kannst dich von ihm entfernen. Du kannst ein Leben führen, was wahrscheinlich ziemlich traurig sein wird, wenn du weißt, was eigentlich Gott dir bietet und für ein erfülltes Leben dir versprochen hat und du dann versuchst, ohne ihn zu leben. Das ist meistens sehr traurig. Aber du wirst nicht mehr verloren gehen. Ja. Zusammenfassend können wir sagen, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, was ihr euch rüberbringen wollt. Ich möchte eine Stelle vorlesen im Römer 15, Vers 13, wo das so ein bisschen zusammengefasst ist. 15, Vers 13 im Römerbrief. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude, das sagt der Paulus, schreibt er an die Römer, und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, im Heiligen Geist haben wir die Kraft, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun könnten. Durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, durch Christi Geist, sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben. Also eine neue Geburt, eine neue Schöpfung ist entstanden, wie es in 2. Korinther 5 heißt. Eine neue Schöpfung ist da. Und durch diese Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, haben wir die Möglichkeit, hier in dieser Welt zu bestehen. Dinge zu tun und zu sagen, die wir vorher im Fleisch nicht hätten tun können. Und durch den Geist Gottes, durch den Geist Christi, durch den Heiligen Geist, haben wir auch die Möglichkeit, den Vater in Geist und Wahrheit anzubeten, in der richtigen Art und Weise anzubeten, auf Deutsch. Das konnte man vorher nicht. Weißt du, wie hat Jesus mal gesagt, wie gesagt, ich gehe nochmal zu dem Begräbnis zurück, das hat mir irgendwie in kalten Schauer über den Rücken gejagt, dass Menschen bei ihrer Beerdigung das Vaterunser runterleiern konnten und überhaupt nicht verstanden haben, was sie da eigentlich sagen. Nur in Geist und Wahrheit kannst du zum Vater kommen und ihn anbeten. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes in der Welt und dann auch in den Gläubigen. Ich möchte auch in ein paar Wochen, so der Herr will, und wir leben auch noch drüber sprechen, wie wir durch den Geist auch leben können. Das sagt nämlich das Wort Gottes auch sehr, sehr viel darüber. Aber ich möchte bloß noch einmal festhalten, denkt mal dran und versuchen auch nicht über das hinaus zu denken, als das, was im Wort Gottes geschrieben steht. Weil da begeben wir uns, sagen wir, auf unsicheren Boden. Das ist wie wenn du auf den Baggersee gehst und du weißt nicht genau, ob das Eis hält. Manche Dinge werden halten und die meisten nicht. Amen.